Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es war ein schöner, sonniger Tag. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her. Ich war nämlich noch in der Schule. Also nun war ich mit dem Fahrrad unterwegs auf dem Heimweg von der Schule nach Hause. Ich weiß nicht mehr genau, wovon ich da gerade geträumt habe, wie sie hieß oder was ich sonst für Gedanken im Kopf hatte. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das kam, dass da auf dem Weg plötzlich wie aus dem Nichts, aus heiterem Himmel, so ein Laternenpfahl war. Jedenfalls, was ich noch weiß, es gab einen mächtigen Rums. Und plötzlich lag ich auf der Nase. Und die Felge von meinem Vorderrad, die hatte sich wunderschön verformt, so in ein kurviges Gebilde, also eine formvollendete Acht. Und es war schon etwas schmerzhaft, dieses Erlebnis. Eine teure Lektion, eine schmerzhafte Lektion. Hätte ich nur aufgepasst. Damals war es halbwegs glimpflich ausgegangen, aber wer sonst so im Straßenverkehr nicht aufpasst, der riskiert sein Leben. Und das Leben anderer. Im Straßenverkehr ist uns allen das klar und bewusst. Aufgepasst! So muss es da heißen. Und es gibt auch viele andere Situationen im Leben, wo es heißt, aufgepasst! Paulus, er meint, auch im Glauben gilt das, aufgepasst. Sei wachsam, sei aufmerksam. Das war seine Botschaft an die Gemeinde in Thessaloniki. Und das gilt auch uns heute Morgen hier. Aufgepasst. Aus unserem heutigen Predigttext, 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Aus diesem Predigttext möchte ich drei Gründe herausnehmen, warum es für uns heißt, aufgepasst. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Wir lesen diesen Predigttext nicht in einem, sondern so abschnittsweise. Das erste, aufgepasst, Jesus kommt wieder. Ich lese uns zunächst die ersten Verse. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Soweit erstmal der Anfang. Der Tag des Herrn, so wird es hier gesagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was ist damit gemeint? Das ist ja etwas Unheimliches. Kinder haben Angst davor, dass jemand kommt und einbricht, nicht nur Kinder. Will Jesus uns Angst machen? Will Paulus uns Angst machen, dass er sein Kommen mit einem Dieb in der Nacht vergleicht? Paulus erinnert hier in der Tat an ein Gleichnis Jesu, was Jesus selber erzählt. Aber nicht um uns Angst zu machen, sondern es geht um was anderes. In Matthäus 24, da lesen wir, dass Jesus selber es sagt, darum wachet, Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also dieser merkwürdige Vergleich, wie ein Dieb in der Nacht, will eigentlich drei Dinge zum Ausdruck bringen. Erstens, Jesus kommt wieder. Und zweitens, keiner weiß wann. Und drittens, seid bereit dafür. Das sind eigentlich die Dinge, auf die es ankommt. Das heißt nicht, habt Angst davor, sondern seid bereit. Seid wachsam. Der Vergleichspunkt, wie ein Dieb in der Nacht, der Vergleichspunkt ist, es ist unvorhersehbar. Du weißt nicht, wann das sein wird. Völlig überraschend, unplanbar. Und das bedeutet, man soll jederzeit bereit sein für diesen Tag, wenn unser Herr kommt. Sicher, Jesus nennt einige Zeichen, die seiner Wiederkunft vorangehen sollen. Und es gab immer wieder Christen in der Kirchengeschichte, die versucht haben, aus diesen Zeichen so eine Art Fahrplan abzuleiten. Also wo dann ganz genau ablesbar ist, jetzt sind wir an dieser und dieser Stelle und dann wird es soweit sein, dann kommt Jesus wieder. Solche Zeitpläne, Fahrpläne sind wirklich Unfug. Denn Jesus sagt es doch glasklar, keiner weiß wann. Entscheidend ist, dass Jesus wiederkommen wird. Das bekennen wir jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst, in unserem Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, sagen wir, zu richten die Lebenden und die Toten. Wann das sein wird, liegt ganz und gar in Gottes Hand. Wir wollen wachsam sein, wir wollen aufpassen. Aufgepasst. Übrigens, wenn Paulus sagt, ihr selbst wisst, ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann heißt das ja, dass die Christen in Thessaloniki diese Geschichte kennen von Jesus. Dann heißt das, dass es damals auch schon ein Evangelium gegeben haben muss oder zumindest Vorläufer des Evangeliums in einer ganz frühen Zeit. Und es heißt auch, dass die Gemeinde in Thessaloniki darin gelesen hat, dass sie sich damit beschäftigt haben, dass sie Bescheid wussten. Also zum Thema aufgepasst, wachsam sein heißt, gehört die Bibel zu lesen. Dass wir uns darin auskennen, dass wir damit vertraut sind. Das haben die in Thessaloniki auch gemacht. Sie haben die Evangelien gelesen. Das, was sie von Jesus erfahren konnten, haben sie verschlungen. Und deswegen konnte Paulus dran anknüpfen und konnte sagen, ihr wisst das doch, ihr wisst doch ganz genau, wie ein Dieb in der Nacht. Und daran konnten sie sich immer wieder erinnern, wenn die anderen angefangen haben zu spotten. Ach, ihr mit eurem Jesus, der hat gesagt, er kommt wieder. Ach, vergesst es. Wann soll das denn sein? Und seit 2000 Jahren wird gespottet und gelästert. Na, euer Jesus lässt sich aber ganz schön Zeit. Richtig, es dauert. Aber bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Gott hat ganz andere Zeitmaßstäbe als wir. Wir wollen einfach vertrauen, er wird kommen. Als der Missionar und bekannte Afrika-Forscher David Livingstone, er lebte im 19. Jahrhundert, zum zweiten Mal mit einer ihm treu ergebenen Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo Afrika durchzogen hatte, da ging ihm das Geld zur Neige. Mit dem Rest der Tauschwaren, die er noch hatte, gelang es ihm, einen Häuptling am Sambesi dazu zu bewegen, für seine 300 Männer zu sorgen, so lange bis er aus England zurückgekehrt sei. Dort wollte er eben neue Geldmittel sammeln. Und seine Leute, die ihm felsenfest vertrauten, diese Makololo-Leute aus dem Stamm der Makololo, die wussten, wenn unser Freund Livingston das verspricht, dass er wiederkommen wird, dann wird er das tun. Und er hat ihnen versprochen, sie dann in ihre Heimat zurückzuführen, gegenüber von Sansibar war das. Livingston reiste ab. Und es dauerte gar nicht allzu lange, dann fing der Spott von diesen anderen Afrikanern, den Leuten, die zu diesem Sambesi-Stamm gehört haben, dort am Sambesi-Fluss, dann ging es los mit dem Spott. Und die haben dann gesagt, ach, meint ihr ernsthaft, der weiße Mann wird je wiederkommen? Wann hat es das schon mal gegeben, dass wir Schwarze für einen Weißen irgendwie wichtig wären? Aber die Makololo antworteten, ihr kennt unseren Vater ja nicht. Er würde sein Leben für uns lassen und er kommt ganz gewiss wieder und bringt uns nach Hause. So hat er es versprochen. Ein Jahr verging. Etliche Makololo wurden schon krank und manche starben bereits. Das zweite Jahr verstrich. Und der Spott der Sambesi-Leute wurde von Tag zu Tag lauter. Und die Makololo-Leute, die blieben fest dabei. Fröhlich und unverzagt sagten sie, er wird ganz gewiss wiederkommen. Und tatsächlich, eines Tages hörte man in der Ferne ein Brausen und Rauschen und ein Getöse völlig unbekannter Art. Alles rannte zum Fluss hinunter, pustend und schnaubend kam ein Dampfschiff heran. Es war das erste, das überhaupt je den Sambesi-Fluss befuhr. Und mit dem lauten Jauchzer, unser Vater, warfen sich die Makololo ins Wasser, kletterten an Bord, fielen dem treuen Mann um den Hals. Er hat sein Versprechen gehalten. Ich glaube, dass Jesus nicht weniger Vertrauen verdient hat als David Livingston. Er wird kommen. Und darum sollen wir da am Vertrauen festhalten und darum auch aufgepasst. Rechnet damit, dass er wiederkommt. Augustinus, der große Kirchenvater, er sagte einmal einen sehr weisen Satz. Er sagte, den einen Tag, also gemeint ist dieser eine Tag, an dem Christus wiederkommen wird. Den einen Tag hat Gott uns verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Den einen Tag hat Gott uns verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Also aufgepasst, Jesus kommt wieder. Das zweite, aufgepasst, seid Kinder des Lichts. Nun stellt sich ja die Frage, worauf sollen wir nun eigentlich aufpassen, wenn Jesus wiederkommt? Wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Und was erwartet uns, wenn Jesus wiederkommt? Manch einer könnte ja meinen, naja gut, so viele Christen sind in den 2000 Jahren jetzt schon gestorben, ohne dass Jesus wiedergekommen ist. Und wer weiß, wie viele es noch sein werden, bis es soweit ist. Deswegen, mich selber wird das doch wohl nicht betreffen. Was geht mich das also an, diese Wiederkunft Jesu? Die Antwort ist recht einfach. Denn das, was für die ganze Welt gilt, wenn Jesus wiederkommt, das gilt in etwa auch für jeden Einzelnen von uns, wenn er stirbt. Denn dann passiert ja etwas ganz Ähnliches. wie am Tag der Wiederkunft Jesu. Was passiert, wenn wir sterben? Dann treten wir vor seinen Thron. Dann begegnen wir Christus. Und die Vorbereitung für diesen so ganz persönlichen jüngsten Tag, den jeder von uns vor sich hat, die ist eigentlich die gleiche wie die Vorbereitung für den Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. Und für beides gilt, der Zeitpunkt ist völlig unplanbar und unvorhersehbar. Keiner von uns weiß doch, wann sein eigener jüngster Tag kommen wird. Und darum heißt es, aufgepasst. Und Paulus zeigt uns nun auf, wie wir uns vorbereiten können. Wir lesen weiter. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das ist die Botschaft. Es sind vielleicht schwierige Worte, wenn man das so auf einmal so hört. Aber kurz gefasst, Paulus sagt, ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr aber seid nicht in der Finsternis. Ihr seid Kinder des Lichts. Das ist die Zusammenfassung dieser Worte. Nun ist das im Deutschen, wie übrigens auch im Griechischen, interessanterweise ja ein wenig doppeldeutig. Wir können das als Imperativ hören. Dann würde man das vielleicht so betonen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis. Seid Kinder des Lichts. Strengt euch an, gebt euch Mühe, gebt alles, kämpft. Aber zugleich kann man es als indikativ hören, also als Beschreibung einer Tatsache, eines Zustands. Dann würde man es so sagen, ihr aber seid in der Finsternis, seid nicht in der Finsternis, so. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, ihr aber seid Kinder des Lichts. Das ist eine Aussage. Es kommt ganz drauf an, mache ich ein Ausrufezeichen dahinter und sehe es als Aufforderung, seid nicht in der Finsternis, seid Kinder des Lichts. Oder mache ich einen Punkt dahinter? Ihr seid nicht in der Finsternis. Punkt. Beides ist sprachlich und grammatisch möglich. Ja, wie ist es denn nun zu verstehen? Nun, im Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments, und da hat uns ganz besonders Martin Luther drauf aufmerksam gemacht, beim Glauben gilt, der Indikativ geht immer vor den Imperativ. Der geht dem voran. Also erstmal gibt es diese Zusage, wenn du Jesus hast, dann bist du ein Kind des Lichts. Warum? Das ist doch ganz logisch. Die Bibel sagt uns, durch Jesus, durch den Glauben an ihn, sind wir Kinder Gottes. Und wenn Gott das Licht ist, dann sind wir damit auch Kinder des Lichts. Ganz gleich, wie du dich fühlst. Ganz gleich, wenn du in dein Leben guckst und denkst, Mensch, ich bin doch eigentlich ein Versager. Was hab ich für ein Mist gebaut? Ich habe doch wirklich auch Dreck am Stecken. Und ich glaube, je länger man über sein eigenes Leben nachdenkt, desto mehr Punkte wird man finden auf der scheinbar so weißen Weste. Und dann ist sie nicht mehr weiß. Und dann denkt man, das passt doch nicht zusammen. Ich bin doch kein Kind des Lichts. Ich bin doch eher so eine Grauzone. Aber die Bibel sagt was anderes. Wenn du Jesus hast, dann ist sein Licht viel heller als alle Finsternis in deinem Leben. Das strahlt über alles. Und deswegen bist du ein Kind des Lichts. Er hat dir doch deinen ganzen Dreck vergeben. Er hat ihn mit ans Kreuz genommen. Das ist der Indikativ des Glaubens. Du bist. Der Imperativ, der kommt erst dann. Weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein Kind des Lichtes bist, deshalb lebe doch auch so. Deshalb lebe deinen Glauben und lebe im Licht. Es ist also ein Ansporn, eine Ermutigung. Lebe das, was du bist. Im Epheserbrief, da hat Paulus das noch klarer und noch deutlicher formuliert als hier. Da heißt es Epheser 5, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, so lebt als Kinder des Lichts. Und dann sagt Paulus weiter, wie das eigentlich jetzt konkret aussehen kann. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit. Und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ihr Lieben, das ist also unser Maßstab, als Kinder des Lichts zu leben. Darum geht es also, wenn Paulus sagt, aufgepasst. Hier wird ganz konkret benannt, was das heißt. Güte. Wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Ist da etwas von der Güte Jesu zu spüren? Oder bin ich hartherzig, unbarmherzig, stur, lieblos? Güte, das Gütesiegel des Glaubens. Als Kinder des Lichts zu leben, bedeutet Güte leben. Gerechtigkeit. Setze ich mich ein für Gerechtigkeit? Tut es mir weh, wenn andere ungerecht behandelt werden, ausgenutzt, ausgebeutet und unterdrückt? Setze ich mich dafür ein, tue ich den Mund auf? Wahrheit. Wie viel Schummelei und Mauschelei und Halbwahrheiten und Unwahrheiten gibt's in dieser Welt? Nicht nur, wenn man nach Amerika schaut. Ich denke, auch wenn man ins eigene Leben hineinschaut, dass man sich so durchlavieren will und die Wahrheit sich so zurechtbiegt, dass es gerade noch vielleicht vertretbar ist, aber doch nicht mehr das, was eigentlich Wahrheit ist. Also, Paulus gibt noch so einen ganz, ganz praktischen Tipp. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, wie kann man das prüfen? Ich habe es schon öfter gesagt, ich finde das so toll, diese Bewegung, die es in der Jugend schon seit, ich glaube, 15 Jahren gibt, diese Bewegung mit den Armbändern, immer noch sind sie nicht out, sondern sie werden immer noch getragen. WWJD steht da drauf. What would Jesus do? Zu Deutsch, was würde Jesus tun? Das ist doch der wunderbarste Maßstab, dass wir versuchen, uns hineinzuversetzen. Wie würde Jesus jetzt handeln, jetzt reagieren, jetzt entscheiden? Dann haben wir eine Ahnung von dem, was Gott wohlgefällig ist. Also, das ist der Ansporn. Lebt als Kinder des Lichts, um euch dadurch auch vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Und wenn das oft nicht gelingt, wenn wir denken, ja, es klappt aber nicht so. Ich will ja von bestimmten Dingen loskommen und frei werden, aber es kommt immer wieder. Hat nicht Jesu Geduld irgendwann ein Ende? Wird er nicht irgendwann aufhören, mir zu vergeben? Nein. Immer, immer, wenn ich zu ihm gehe, dann gehe ich zu jemandem mit offenen Armen und einem offenen Herzen. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben vor der Wiederkunft Jesu, wenn wir ihn haben. Denn hier steht sehr deutlich, dass das nicht so ein allgemeines Jubeln und Freudenfest wird, wenn er wiederkommt. Nein, hier ist vom Verderben auch die Rede. Hier ist vom Gericht die Rede. Und dann heißt es hier, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Also ihr Lieben, das ist ein ernstes Thema. Denn Paulus sagt sehr deutlich, es kommen nicht alle in den Himmel. Es gibt Himmel und Hölle. Darüber spricht man heute nicht mehr so. Ich gebe zu, der Begriff Hölle ist auch sehr diskreditiert worden durch viele Fantasien und mittelalterliche Bilder und Vorstellungen. Aber das ist kein Grund, diesen Begriff komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Die Bibel spricht vom Verlorensein und von ewiger Rettung. Und es entscheidet sich hier auf dieser Erde, wo wir sein werden. Es entscheidet sich durch Jesus. Und deswegen kommt dieser Vers 9 dann hier, ich wiederhole ihn nochmal, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, und damit meint er das Zorngericht Gottes, also Zorn, wir denken da an so eine Emotion, jetzt ist Gott sauer irgendwie, nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass Gott Gericht hält. Aber Gott hat uns nicht bestimmt zu diesem Zorngericht, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, dass wir in den Himmel kommen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das ist unsere Eintrittskarte. Und wenn wir diesen Jesus haben, dann, ihr Lieben, dann braucht uns der Gedanke an den jüngsten Tag nicht erschrecken. Sondern dann kann der uns froh machen. Und wenn wir bekennen, Sonntag für Sonntag, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, dann können wir dieses Wort richten ganz neu verstehen. Nämlich als zurechtbringen. Dann ist das so wie ein Arzt, der einen gebrochenen Arm richtet. Er bringt ihn wieder zurecht, er macht heil. Auch so kann man Jesus als den Richtenden verstehen. Und deswegen gibt es nichts Wichtigeres, ihr Lieben, als hier im Leben diesen Jesus zu haben. Dann wird der Richter zum Retter. Und dann können wir uns wirklich freuen auf seine Wiederkunft, auf den jüngsten Tag und auch auf unseren eigenen persönlichen jüngsten Tag, wenn der vorher kommt. Und nun noch ganz kurz zum Schluss das dritte aufgepasst. Das ist nur noch ein Vers, Vers 11. Als Überschrift aufgepasst, seht auch den anderen. Achtet aufeinander. Vers 11 heißt es, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. So können wir uns auch vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, dass wir einen Blick haben für den anderen innerhalb der Gemeinde, auch über die Gemeinde hinaus, auf unseren Mitmenschen. Dass wir sehen, wie können wir anderen helfen, wie können wir andere trösten, die Not haben und wie können wir andere auch warnen, hinweisen auf die wichtigste Entscheidung des Lebens für oder gegen Jesus. Das ist unser Auftrag, aufeinander Acht zu geben, uns gegenseitig zu helfen und zu ermutigen. Und wenn wir jetzt in diesen November 2020 hineinschauen, wo so viele Ängste da sind und Sorgen, und so viel uns bedrohend erscheint, dann ist das doch der beste Weg, den wir gehen können, dass wir einander Mut machen, nicht Panik machen, sondern einander zurufen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der wiederkommen wird. um alles zurechtzubringen. Amen.